Kontaktverlust passiert eigentlich sehr häufig auf der Flucht. Das heißt, Menschen müssen fliehen vor Verfolgung, vor Krieg, vor Gefahr.
Zu wissen, wo die eigenen Angehörigen sind, das ist tatsächlich ein Menschenrecht.
Interessant ist, dass die Erfolgsquoten, gerade was den Zweiten Weltkrieg betrifft, sehr, sehr hoch sind, weil damals alles so gut dokumentiert worden ist.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit sage ich wieder herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Isabella Richter und ich freue mich wie immer sehr, dass Sie zuhören. Ja, wir widmen uns heute wieder einem nicht nur unglaublich spannenden Thema, sondern auch einem unglaublich wichtigen. Es geht nämlich um Familienzusammenführungen. Es gibt den Suchdienst des Österreichischen Roten Kreuzes, der Menschen unterstützt, die von ihren Familien getrennt worden sind. Und da tauchen wir jetzt gleich ganz tief ein und damit begrüße ich auch gleich meine heutigen Gäste. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Claire Schocher-Döring. Du bist Abteilungsleiterin vom Suchdienst des Österreichischen Roten Kreuzes. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich sage Hallo zu Daniel Bernhard. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Du bist Abteilungsleiter, Stellvertreter beim Suchdienst und der Teamleiter für die Familienzusammenführungen.
Ganz genau.
Claire, vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, Suchdienst. Ich muss ehrlich sagen, ich habe davor echt noch nichts gehört, dass ihr das macht. Ja. Das finde ich auch so spannend immer in dieser Podcast-Reihe, dass man einfach draufkommt, was ihr alles tut. Seit wann gibt es den Suchdienst? Wann wurde der gegründet?
Also der Suchdienst des Österreichischen Roten Kreuzes ist eigentlich älter als das Österreichische Rote Kreuz selber, weil die Gründung liegt zurück in die österreich-ungarische Monarchie. Weil die Tätigkeiten des Suchdienstes sind bereits in den Genfer Abkommen festgehalten, verankert, genau. Und ursprünglich ging es darum, im Krieg, dass Kriegsgefangene auch Nachrichten an ihre daheim gebliebenen Familienangehörigen schicken dürfen, sagen können, mir geht's gut, ich bin in Haft, ich vermisse euch, was macht, kann unser Kind schon gehen, all diese Dinge. Und das hat sich natürlich im Lauf der Zeit immer weiterentwickelt, weil die Trennungsgründe für Familien natürlich viel vielfältiger worden sind. Und da liegt eben der Ursprung. Zusätzlich im internationalen Konflikt, also in einem Kriegsfall, greift dann natürlich auch noch das humanitäre Völkerrecht.
Mhm. Den Nachrichtendienste gibt es ja eigentlich heute noch, von denen du gerade gesprochen hast. Da sprechen wir dann später noch drüber. Du hast ja schon ein bisschen angerissen, warum verlieren denn Menschen heutzutage ihre Familien? Es liegt ein bisschen auf der Hand, aber erklär uns das doch ein bisschen, Daniel.
Kontaktverlust passiert eigentlich sehr häufig auf der Flucht. Das heißt, Menschen müssen fliehen vor Verfolgung, vor Krieg, vor Gefahr. Und diese Routen sind ja in der Regel nicht sicher und nicht einfach zu bewältigen. Das heißt, ich muss Grenzen überwinden, ich muss durch unwegsames Gelände kommen, ich muss über Flüsse, über Meere. Und überall dort kommt es dazu, dass Menschen den Kontakt zu ihren Familien verlieren. Das heißt, ich werde in zwei verschiedene Schlauchboote gesetzt. Das eine kommt auf der Insel, das andere kommt irgendwo anders an. Oder ich werde in zwei verschiedene Busse oder LKWs gebracht und habe dann keine Ahnung mehr, wo sind meine Familienmitglieder. Das ist das eine, wenn die Familie gemeinsam flüchtet. Was aber auch passieren kann, ist, ich muss selbst flüchten. Ich habe die ganzen Kontakte von meiner Familie, ich habe ihre Telefonnummern, ich weiß, wo sie sind und ich verliere diese Kontakte. Mein Handy wird zerstört am Weg oder es fällt ins Wasser, was auch immer. Ich habe die Nummer nicht mehr. Oder ich habe die Nummer noch, ich rufe dort an, aber meine Familie ist nicht mehr da.
Oder ich kann mich nicht mehr erinnern an die Telefonnummer. Das ist ein Tipp für alle Menschen. Lernt die Telefonnummern auswendig, weil wenn das Telefon weg ist, ist es oft ganz weg.
Ja, früher wusste ich noch einige Nummern, heute mit meinem Handy. Aber klar, an solche Dinge denkt man eigentlich gar nicht.
Die Haupttrennungsgrund ist eben die Flucht und Migration. Aber natürlich gibt es den Kriegsfall, den wir vorher schon erwähnt haben. Aber auch Naturkatastrophen können dazu führen, dass Familien sich trennen. Das sind meistens dann nicht so große Wege. Aber also ich würde sagen, die kleinsten Trennungsgründe sind dann Evakuierungen. Und meine Großmutter war in einem Pflegeheim und muss evakuiert werden. Und ich weiß nicht, wohin sie gekommen ist. Also auch Naturkatastrophen, und da reden wir gar nicht, Tsunami war eine große Sache, Erdbeben, wo man dann einfach nicht weiß, wo sind meine Angehörigen und diese ganzen Kommunikationswege nicht funktionieren.
Oder nehmen wir ganz aktuell den Iran, wo einfach das Internet dann deaktiviert wird und ich meine Familienmitglieder einfach nicht mehr erreichen kann, weil ich nicht nach außen oder hinein kommunizieren kann.
Also unglaublich vielfältige Gründe, und das habe ich auch nicht gewusst, zu wissen, wo die eigenen Angehörigen sind, das ist tatsächlich ein Menschenrecht. Clear.
Ja, das ist korrekt. Das ist eigentlich was ganz Logisches.
Eben, es liegt eh auf der Hand, aber trotzdem, ja. Ja. Also hab ich so auch noch nicht.
Ja, also wir basieren eigentlich auf zwei Menschenrechten. Also das Wissen, wo meine Angehörigen sind oder was das Schicksal meiner Angehörigen war. Und in der Familienzusammenführung das Recht auf Familienleben.
Mhm. Kommen wir mal nach Österreich. Wie viele Menschen sind da in Österreich jetzt aktuell betroffen? Also wie vielen Menschen versucht ihr zu helfen, ihre Angehörigen zu finden?
Wir haben ungefähr im Jahr 1000 Anfragen zu Personen, die ihre Angehörigen vermissen. Also man muss in unserem Arbeitsbereich trennen wir immer zwischen den Zahlen der Vermissten, also Suchfälle, und dann natürlich die Familienzusammenführungsfälle, weil das nicht die gleiche Zielgruppe ist. Mhm. Aber im Jahr sind es ungefähr 1000. Die Erfolgschancen, also die Fälle, die wir innerhalb eines Jahres abschließen können, sind, also Suche dauert sehr, sehr lange, meistens über ein Jahr hinweg. Manche dauern, wir haben gerade Zweiter Weltkriegsende gefeiert, unter Anführungszeichen, und da haben wir noch 20.000 ungelöste Schicksale allein in Österreich, die in Karteikarten liegen, und wir hoffen, Antworten geben zu können. Mhm. Das heißt, es dauert wirklich lange, bis solche Schicksale gelöst werden können.
Ihr habt auf eurer Seite ein Zitat von einem Buben, der heißt Samir, der ist 10 Jahre alt, und der sagt, dass er nach 3 Jahren Trennung wieder mit seiner Schwester telefoniert hat. Also es kann also bis zu 3 Jahre dauern.
Ja, das war eine ganz berührende Geschichte. Das ist auch im Zusammenhang mit dieser Online-Plattform Trace the Face entstanden. Die Familie musste aus Afghanistan im Familienverband flüchten. Genau wie der Daniel vorher erzählt hat, wurde an der Grenze getrennt. Die älteste Tochter hat es nicht über die Grenze geschafft. Und der Vater hat sich dann gleich bei uns gemeldet und gesagt, ich suche meine Tochter. Und die Suche hat einfach 3 Jahre gedauert. Und die Tochter hat dann das Foto ihres Vaters gesehen und hat sich bei uns gemeldet. Und dann gesagt, mein Papa, ich lass mich mit meinem Papa reden. Und dann hatten wir das Glück, dass bei uns im Büro kam die ganze Familie, also da waren noch kleine Kinder dabei. Und da konnten wir dann skypen. Und da war wirklich das Berührendste, die Eltern, also haben noch nicht sehr gut Deutsch gekonnt, die Kinder viel, viel schneller, wie es meistens so ist, dass Kinder sehr schnell die Sprache erlernen, und haben dann gedolmetscht, und dann waren wir bei diesem Telefonat oder bei diesem Videocall mit dabei, und dann sagt die Tochter auf der anderen Seite, ja Papa, ich muss dir noch was zeigen, und dann kommt ein kleines Baby ins Bild und sagt, du bist Opa.
Oh Gott.
Und dann war wahnsinnig viel Freude und die Kinder sind umhergesprungen, die Mama hat geweint, und dann hat der Vater zu mir gesagt, aber Claire, schau dir meine Frau an, die ist 40, die ist viel zu jung, um Oma zu sein. Also das kommt dann, die Erleichterung, und dann gleich, oh mein Gott, das ist für eine Verantwortung. Und aber das war wirklich berührend, und eben der Samir hat erzählt, dass er hat seit Ewigkeiten seine Eltern nicht so losgelöst
und so glücklich gesehen. Also er sagt auch, das war der schönste Tag in meinem Leben, als die Eltern als sie mit der Schwester telefonieren konnten, weil er seine Eltern so glücklich gesehen hat. Ne? Also ja, für solche Momente macht man auch diese Arbeit, oder Daniel?
Ja, absolut. Und das ist halt für die Personen so, so wichtig zu wissen, wo ihre Angehörigen sind. Also, weil wenn ich es nicht weiß, steht die Zeit quasi still für mich. Das heißt, meine Angehörigen könnten noch leben, die könnten gestorben sein. Ich weiß es einfach nicht und ich kann so lange nicht weitermachen. Natürlich, wenn ich sie finde, mit ihnen wieder Kontakt habe, ist das der glücklichste Tag meines Lebens. Aber sogar wenn ich herausfinde, sie sind gestorben, hilft mir das weiter, weil die Zeit dann weitergehen kann, weil ich das Ganze dann auch verarbeiten kann.
Und man kann einfach auch abschließen, nicht wahr? Was passiert jetzt mit dem Mädchen, also mit der Schwester? Wie geht das weiter?
Na, die ist eben aus Afghanistan Richtung Westen geflüchtet, weil Richtung Europa die Route nicht mehr offen war und sicher war, und ist mit ihrem Mann im asiatischen Raum und haben dort eine Familie gegründet. Und ich glaube, das kannst du am besten erklären, warum die Familien zwar im Kontakt sind, aber eigentlich nicht zusammenleben werden.
Genau, weil die Familienzusammenführungen ja rechtlich streng geregelt sind. Also da habe ich auch die ganze Einwanderungsmigrationskontrolle, die da reinspielt. Und es ist eben nur für ganz enge Familienangehörige möglich, dann wirklich nach Österreich nachzuziehen. Also da reden wir meistens von der Kernfamilie, sprich das sind mein Ehemann, meine Ehefrau und minderjährige Kinder bis 18 Jahren. Mhm. Jetzt in dem Fall war es die Schwester, ist wie alt?
17 war sie, wie sie getrennt waren, genau. Also war sie dann 21.
War dann 21,
also
das heißt,
sie hat doch keinen... Also die ist quasi schon zu alt und der Mann geht dann schon gar nicht mehr, ne?
Genau, und also ihr Mann natürlich nicht, weg. Weil... Also genau, das ist dann der Schwiegersohn und der fällt ja. dann überhaupt nicht mehr rein unter dem Familienbegriff. Das heißt, es ist sehr, sehr eng gefasst, der Teil der Familie, den ich auch tatsächlich nachholen kann.
Wie geht es denen jetzt damit?
Naja, es war natürlich die erste Frage, könnt ihr uns jetzt helfen, dass unsere Tochter herkommen kann? Sie haben die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr gut angenommen. Es ist nicht so, also das ist einfach gegeben.
Ja, ja.
Und dann haben wir halt Dinge besprochen. Okay, was heißt das, wenn du jetzt, welchen Status brauchst du, wie viel musst du verdienen, kann ich dann einfach reisen? Wenn ich subsidiären Schutz habe, ist es nicht so einfach, ins Ausland zu reisen. Wenn ich Asylstatus oder dann später die Staatsbürgerschaft habe, ja, wo kann man sich treffen? Wie schaut es bei denen aus? Wir haben nicht gewusst, welchen Status die Tochter im asiatischen Raum hat. Aber das sind eigentlich die einzigen Möglichkeiten dann, sich zu treffen auf Urlaubsbasis eigentlich, was natürlich mit sehr viel Kosten verbunden ist.
Mhm. Geben wir vielleicht nochmal, Entschuldigung.
Ja, insgesamt nehmen es die Familienmitglieder eigentlich auch sehr realistisch dann immer an, eben was möglich ist, was nicht möglich ist, wobei es dann auch schon immer wieder Ausnahmefälle gibt. Also ich kann mich erinnern, wir hatten einen Fall von einem Minderjährigen hier in Österreich, der gerne seine Eltern nachgeholt hätten. Die haben in der Türkei gelebt, aber mit einer volljährigen Schwester, die war schon über 30, aber schwerst behindert. Und die Eltern haben gesagt, wir können nicht ohne das Mädchen reisen. Das heißt, entweder sie kann mitkommen oder wir müssen auf die Familienzusammenführung verzichten. Also das sind schon oft echt schwierige Situationen. In dem Fall haben wir es tatsächlich geschafft, dass alle einreisen haben können, eben weil sie in so einer besonderen Situation war.
Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ihr sucht also Angehörige und bringt Familien zusammen. Das ist euer Job. Wie geht's ihr da konkret vor? Also wie kann ich mir diese Schritte vorstellen, das zu schaffen?
Also wie gesagt, das ist eigentlich getrennt. Also die Suche, es ist so, dass man sich an jedes, also an das Rote Kreuz im jeweiligen Bundesland wenden kann, aber auch weltweit, egal wo man sich gerade befindet, aufhältig ist, also länger wohnt. Muss nicht heißen, dass man einen legalen Aufenthaltstitel hat oder schon Staatsangehöriger ist. Das heißt, dann kann ich mich an das Rote Kreuz wenden. Bei uns wäre es in den neuen Bundesländern, gehe ich zum nächsten Landesverband und dann wird einmal zuerst abgeklärt, okay, wen suchst du? Da geht es um Familienangehörige im weiten Sinne, also nicht nur die Kernfamilie, also ich kann auch das Schicksal meines Cousins oder Großonkels, Großvaters klären. Und was war der Trennungsgrund? Und da sind wir wieder bei den Gründen, die wir am Anfang erwähnt haben, Katastrophe, Konflikt oder Migration, weil wir suchen nicht im Auftrag von Dritten oder bei Scheidungsfällen oder Erbschaftsangelegenheiten, Familienstreitigkeiten, da sind wir nicht zuständig. Und wenn diese Faktoren zutreffen, dann wird ein Suchantrag ausgefüllt, das ist ein ziemlich genaues Formular, wo abgefragt wird, also uns ist egal, was im Pass drinnen steht, sondern es ist viel wichtiger, gab es Spitznamen, wie haben deine Eltern geheißen, wie haben alle deine Großeltern geheißen, welchem Clan gehörst du zu, also das ist zum Beispiel im afrikanischen Raum sehr, sehr wichtig, wann war der letzte Kontakt, wo bist du in die Schule gegangen, wie hat der Direktor in deiner Schule geheißen, wie hat dein Nachbar geheißen, all diese Dinge. Und dann entscheiden wir, je nachdem, also es wird natürlich dann die Zustimmung abgefragt, dürfen wir suchen, weil es gibt zum Beispiel, jetzt im Iran wird normalerweise so gesucht, dass man auch beim jeweiligen Innenministerium dort anfragt. Man kann das aber ausschließen. Also wenn man sagt, puh, das ist mir zu heikel, ich möchte eigentlich nicht, dass im Iran irgendjemand weiß vom Staatsapparat, wo ich mich befinde, kann man all diese Dinge ausschließen. Und dann entscheiden wir, wohin wir diese Suche schicken, also wenn im meisten Fall ins Ausland. Und nachdem es in allen 191 Ländern, wo es auch ein Rotes Kreuz gibt, einen Suchdienst gibt, haben wir dort Kollegen und die übernehmen dann die Suche. Und so ist es ein richtiges Netzwerk, wo wir die Informationen austauschen. Das
sehr
ist
cool.
Das ist das, was in der Suche ist. Bei der Familienzusammenführung gibt es ganz andere Voraussetzungen oder Unterstützungsmöglichkeiten bei uns.
Genau, die Familienzusammenführung beginnt eigentlich in der Regel dort, wo Menschen dann wirklich Schutz erhalten in Österreich, das heißt auch bleiben dürfen. Denen sich dann logischerweise die nächste Frage gleich stellt, was ist jetzt mit meiner Familie? Kann die auch nachkommen? Kann ich mit ihr hier gemeinsam leben? Und das ist dann meistens der Punkt, wo die Leute bei uns in die Beratung kommen und wir klären ihnen am ersten Termin mit den Personen einfach mal ab, ist hier eine Familienzusammenführung überhaupt möglich? Das heißt, hat die Person hier den richtigen Status? handelt es sich wirklich um die Familienmitglieder, die nachkommen können. Und wenn das möglich ist, dann überlegen wir mit den Leuten gemeinsam, wie können wir das bewerkstelligen. Das heißt, wir schauen, wo wäre die nächste österreichische Botschaft, wo der Antrag gestellt werden kann, welche Dokumente braucht es, können die alle beschafft werden oder auch nicht und wie sind die einzelnen Schritte in dem Verfahren, was kostet es zum Beispiel auch, diesen Antrag zu stellen. Und während des Verfahrens begleiten wir sie dann. Das heißt, wir helfen ihnen bei Terminvereinbarungen an den Botschaften, wir kommunizieren mit den Behörden, wir schauen, wo liegt der Fall gerade, wann geht es weiter und unterstützen dann teilweise auch praktisch bei der Einreise, gerade wenn es darum geht, irgendwo Ausreisegenehmigungen zu erhalten, bis hin zu, dass man manchmal in seltenen Fällen auch Familien am Flughafen dann abholen mit der Bezugsperson gemeinsam.
Okay.
Das sind dann immer super schöne Momente.
Das glaube ich.
Ja.
Gibt es eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
Einige. Ich muss gerade überlegen, welche meine Lieblingsgeschichte ist. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist sicher die vom pakistanischen Arzt, der damals gekommen ist. Der hat sich in Pakistan ganz extrem für Frauenrechte stark gemacht und ist dann deshalb verfolgt worden und hat eben dort zurückgelassen, seine Frau und 6 Kinder waren es damals. Und die haben sich über 3 oder 4 Jahre nicht gesehen. Und er war eigentlich immer sehr abgeklärt und
cool.
Ja, sehr unemotional auch. Also er hat sich schon gefreut, er hat schon einen Stress gehabt mit wann kommt die Familie, aber er war jetzt sehr cool, genau. Ja. Genauso wie du sagst, ja. Und dann wie in dem Moment am Flughafen, wo dann diese Türen aufgehen und die Familie kommt raus mit den 100 Koffern dabei und so weiter, da war es dann aus. Also da sind die Tränen nur mehr geflossen. Und das war halt einfach so ein richtiger Gänsehautmoment, auch wenn man nur dabei steht.
Oh Gott, ist jetzt ein Gänsehautmoment. Ja. Ich fange jetzt gleich zum Beiden an. Nein, echt cool. Aber Fakt ist natürlich auch, also die Freude ist dann natürlich riesig, das ist klar, wenn die Familien wieder zusammen sind. Aber das geht natürlich auch Hand in Hand mit neuen Herausforderungen, oder? Wie kann man sich das vorstellen, Daniel?
Ja, es ist nach der Ankunft der Familie ist wahnsinnig viel zu tun. Also zuerst muss ich sie mal unterbringen. Sie müssen mal irgendwo wohnen, im besten Fall bei mir, genau. Aber vielleicht ist meine Wohnung noch nicht groß genug. Das heißt, ich muss schauen, wo kann ich sie unterbringen. Es müssen Behördenschritte erledigt werden, wie dass sie auch einen Asylantrag stellen müssen, dass sie sich melden müssen, dass sie ihre Krankenversicherung sich besorgen müssen und sich dort anmelden müssen. Also es wird einfach, ist wahnsinnig viel gelaufen. Die Kinder müssen in der Schule angemeldet werden und so weiter. Und dazu habe ich halt oft die Tatsache, dass Familien oft jahrelang voneinander getrennt waren, dass sich gerade die Rollen in der Familie auch sehr stark geändert haben mit wer bestimmt, wer hat immer alles organisiert, weil ein Teil der Familie war halt jetzt jahrelang nicht da. Das heißt, die anderen haben dessen Rolle übernommen.
Also das heißt, man muss sich wieder so aufeinander einstellen lernen, oder? Also
ja.
Sich, ja.
Man muss wirklich wieder neu zusammenfinden.
Genau, ja. Du hast eben einen schönen Punkt gemacht. Ja, Daniel, das Projekt Familientreffen, das schlägt eigentlich genau in diese Kerbe. Also es geht quasi um eine Starthilfe für geflüchtete Familien. Wie funktioniert das Projekt genau?
Das Projekt funktioniert so, dass wir meistens Familien nehmen, die wir schon in der Familienzusammenführung unterstützt haben und denen dann auch Hilfe bei ihren ersten Schritten in Österreich geben. Das heißt, die haben Integrationsberatung, sprich wir klären sie über alle notwendigen Schritte nach der Einreise auf. Wir unterstützen sie, soweit es uns möglich ist, bei der Wohnungssuche, bei der Schulanmeldung, bei der sozialen Sicherung, also das Gesamtpaket eigentlich. Und wir stellen ihnen auch Freiwillige zur Verfügung, die sie, also sogenannte Buddies, die sie auf diesem Weg begleiten, die mit ihnen Lernhilfe machen mit den Kindern, die mit ihnen Freizeitaktivitäten unternehmen und so weiter. Und die auch ein bisschen so dieses Zusammentreffen jetzt der Familie ganz neu aus ihrem jeweiligen Herkunftsstaat und der österreichischen Gesellschaft darstellen.
Integrationsbuddies nennen sich die. Wie wichtig sind die, Claire?
Ich finde das total essentiell, weil es eine Tür in eine neue Gesellschaft öffnet, aber trotzdem in einem sehr privaten Verhältnis. Also es ist so, dass wir wirklich schauen, welche Buddies passen zu den Familien oder zu einzelnen Familienangehörigen, je nachdem, was der Bedarf ist. Und ich denke, es geht natürlich sehr viel, muss abgedeckt werden über dieses Organisatorische, was auf die Familien zukommt. Aber die Buddies übernehmen wirklich diese Rolle, wo man dann auch so absurde Fragen stellen kann. Was ist ein Feuerwehrfest und warum machen die das da? Oder Adventmarkt?
Das frage ich mich auch manchmal.
Also diese Basics, ja. Auch Aktivitäten, die so im Alltag sind oder auch den Schulweg abgehen mit den Müttern, die vielleicht noch nie in so einer großen Stadt gelebt haben oder am Land, wo nicht logisch ist, warum ist die Hausnummer 7 neben der 193, wie es in meinem Heimatdorf war, wie man sich zurechtfindet und es gibt so ein bisschen Sicherheit und eben diesen geschützten Raum auch Fragen zu stellen, die man sich vielleicht nicht so zu stellen traut. Mhm. Warum ist das so? Wie funktioniert das? Ich glaube, ganz wichtig bei dem Projekt ist eben, wenn mit diesen Integrationsbuddies, dass wir ganz klare Regeln haben, also was kann die Familie von einem Buddy erwarten und auch vice versa, damit hier aber auch also kein Ausnützen oder eine Abhängigkeit entsteht. Und im besten Fall sich Freundschaften über die Jahre entwickeln können. Prinzipiell ist das Projekt so angesetzt, dass wir eine wiedervereinte Familie für ein Jahr begleiten. Mhm. Es gibt natürlich Familien, die brauchen ein bisschen mehr. Also es hängt meistens, wenn es sehr große Familien sind oder besondere Bedürftigkeiten in der Familie herrschen. Analphabetismus ist auch ein großes Thema. Da muss man ein bisschen mehr investieren.
Aber so funktioniert eine gute Integration, oder? Also das wunderbar. Also das ja, genau gefällt so. Mir einfach total gut. Also
das ist einfach der Austausch und der Kontakt, den ich habe.
Das ist großartig, nicht wahr?
Und den Kontakt muss ich halt oft einfach angeleitet schaffen, weil es im Alltag schwierig ist. Weil wen frage ich oft? Also wenn ich jemanden auf der Straße frage, dann meint er in der Regel wahrscheinlich, ich möchte Geld von ihm und nur selten werde ich jetzt irgendwelche Infos zur Gesellschaft, zum Leben hier bekommen.
Ja, genau, klar. Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, also wir greifen da auch sehr auf die Diaspora-Communities in den jeweiligen Regionen zurück, weil die ja schon die Brücke geschlagen haben zwischen ich integriere mich in eine neue Gesellschaft und ich pflege aber trotzdem eigene Kultur, was ja total wichtig ist. Also das heißt ja nicht, wenn man hier ankommt, dass man seine Identität aufgibt, sondern dass man holt sich das Beste aus jeder Kultur und Tradition heraus und kreiert seine neue Identität. Und auch ein Beispiel dazu, wie man Traditionen aus beiden Kulturen oder neuen Kulturkreisen zusammenführt. Also wir haben zum Beispiel mit einer Community in Tirol das Zuckerfest gefeiert, wo sowohl die Buddies, also auch die Integrationsberaterinnen und auch die Bevölkerung mit eingeladen ist, um dieses Zuckerfest zu feiern. Und dann kam aus der Community die Idee heraus, naja, bei uns gibt's diesen klassischen Muttertag nicht, aber in Österreich ist der sehr wichtig, wollen wir nicht gemeinsam ein Event machen, wo wir gemeinsam den Muttertag feiern und der wird jetzt eben, der steht kurz vor der Tür, werden wir gemeinsam in Wien eine Veranstaltung machen, wo wir Muttertag feiern und so quasi beide Traditionen gemeinsam erleben und sehen, was das für den jeweiligen anderen bedeutet und warum das wichtig ist. Und das finde ich total schön, dass es wirklich so eine Bereicherung ist.
Und das sehen also wirklich auch alle Beteiligten als große Bereicherung, nehme ich an.
Ja, muss man dazu sagen. Also es kommen ja auch nur die Leute, die Interesse haben. Ja, und es wird ja auch niemand gezwungen, beim Familientreffen mitzumachen. Weil wenn ein Widerstand da ist, dann kann das ja auch nicht funktionieren.
Da geht sich natürlich einfach nicht aus. Und diese Integrationsbuddies sind die freiwillig? Also ist das auf freiwilligen Basis oder wie funktioniert das in Österreich?
Genau, es sind Freiwillige, die sich bei uns melden, die sagen, ich möchte gerne mitarbeiten, ich habe davon gehört, ich habe davon gelesen, ich kenne jemanden aus dem Projekt und die werden dann eben, es wird ein Eignungsgespräch geführt, um zu schauen, passt die Motivlage, würden sie sich für diese Arbeit eignen und die werden dann auch eingeschult und dann halt so schön langsam Familien zugeteilt.
Und braucht man da zufällig, ist da Bedarf? Also falls jemand jetzt den Podcast hört und sagt, das würde mich total interessieren, darf man sich melden?
Absolut, also es gibt in 6 Bundesländern momentan das Familientreffen und da gibt es Kolleginnen. Auf der Homepage ist der Link zu finden von Kontakt, wo man sich hinwenden kann. Und Freiwillige braucht es prinzipiell immer. Und es ist eine sehr sinnstiftende Aufgabe. Nicht einfach, weil man viele Geschichten hört, viele Hürden kennenlernt, die man vielleicht gar nicht als Hürden gesehen hat, aber es ist sehr erfüllend.
Wie kann ich mir das vom Zeitaufwand vorstellen? Kann man das so ein bisschen eingrenzen?
Das ist total unterschiedlich, wie viel Bedarf bei den Familien ist. Also es wird auch im Bundesland, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das kann sein, dass man eben gemeinschaftliche Aktivitäten macht. Jetzt könnte man auch sagen, in Wien klassisch, man geht Schönbrunn anschauen, mhm. man geht in Zoo, diese Sachen oder wirklich einzelne Aktivitäten, prinzipiell verpflichtet man sich schon für ein Jahr. Also das ist und für eine Regelmäßigkeit optimal, wöchentlich, alle 2 Wochen, je nach, natürlich immer in Abstimmung mit der Familie, das muss ja auch zum Familienleben passen, aber es ist schon eine Verpflichtung, also kann man nicht sagen, ich mache das jetzt einen Monat lang und dann lasse ich das wieder, weil man ja ein Vertrauensverhältnis aufbaut.
Wo man vielleicht dazu aber erwähnen muss, dass wir eigentlich in allen unseren Sparten auch von Freiwilligen unterstützt werden. Das heißt, sowohl in der Personensuche als auch in der Beratung zur Familienzusammenführung bis hin eben zum Familientreffen. Das heißt, wenn jetzt eine Person sagt, okay, ich habe nur so und so viel Zeit zur Verfügung, das ist mir für eine Familie zu wenig, gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten, sich zu engagieren, wenn es die Personen interessiert.
Okay, also eventuell eben auch in der Personensuche zum Beispiel. Ja.
Genau.
Da möchte ich auch noch gleich einhaken. Du hast ganz zu Beginn eine Plattform angesprochen, die heißt Trace the Face. Das ist sowas wie so ein Suchinstrument, um es mal so auszudrücken. Erzähl mal ein bisschen, was steckt da dahinter?
Hinter Trace the Face, also Suche das Gesicht,
ja.
steckt dahinter, dass auf dieser Plattform man ganz viele Personen nur über Fotos suchen kann. Und zwar Fotos von Personen, die jemanden suchen. Also das sind nicht die vermissten Personen, weil wir einen sehr hohen Datenschutz haben in der EU. Das heißt, Beispiel, wenn ich meinen Mann suchen würde, könnte ich nicht das Foto meines Mannes veröffentlichen, weil er müsste zustimmen. Wenn er aber vermisst ist, kann er nicht zustimmen. Das heißt, ich würde mein Foto veröffentlichen und dann sieht man mein Foto und mit so einer Sprechblase, ich suche meine Familie. Und einen Button, wo drauf steht, ich habe Informationen. Im besten Fall klickt dort mein Mann dann in dem Fall drauf und sagt, das bin ich, das ist meine Frau. Bitte helft uns, dass wir wieder in Kontakt kommen. Wir haben aber auch Fälle, wo Dritte sagen, ich weiß, dass diese Person ihre Mama sucht, die ist aber in den Nachbarort gezogen. Hier ist meine Kontaktnummer, ich kann das wieder herstellen und dann läuft es wieder über das Rote Kreuz. Warum sind wir auf diese Fotoplattform, auf Trace the Face gekommen? Mit Fotos suchen ist nichts Neues. Das haben wir im Zweiten Weltkrieg schon gemacht. Es gibt sogenannte Vermisstenbildlisten. Damals hat man eben die Vermissten noch veröffentlicht. Und die gibt es ja jetzt noch. Die sind mittlerweile öffentlich online einsehbar. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, das Projekt ist entstanden 2012. Da war schon in Europa, also das ist ja alles, die Fluchtbewegungen sind viel schneller geworden. Personen haben sich wahnsinnig schnell bewegt, haben keine Adressen mehr gehabt, haben Namen geändert. Und wir haben gesagt, wie können wir suchen? Wenn ich nach einer Person suche, die Daniel heißt und momentan in Wien war, ich suche heute, und der Daniel ist aber schon weitergezogen und ich sage dann, er ist nicht da, aber vielleicht ist er nur im Nebenort in Tulln und heißt jetzt Fritz, dann kann man ihn nicht finden. Aber mit dieser Plattform ist eben die Möglichkeit da, dass man wirklich über das Gesicht, und das Schöne ist, auf dieser Webseite kann man auch 3 Fotos veröffentlichen. Das heißt, ich könnte ein Foto von Daniel veröffentlichen, er könnte sein Foto von sich veröffentlichen, aber auch ein Kinderfoto von sich. Dass, wenn die Trennung sehr lange her ist, dass man auch den Personen die Möglichkeit gibt zu sagen, ah ja, das ist mein Sohn, weil man weiß, Kinder verändern sich unfassbar schnell.
Und wie hoch ist da die Erfolgsquote?
Die Erfolgsquote von Trace the Face ist schwer festzumachen. Also wir haben über 320 wiedervereinte, also in Kontakt hergestellte Familien, nur über die Plattform. Jetzt muss man denken, dass diese Art der Suche wirklich die letzte Möglichkeit ist.
Okay.
Weil das eigentlich die ist, die übrig bleibt, wenn wir keine Antworten geben können.
Verstehe. Und es ist aber trotzdem etwas, wo man sagt, ich kann selber was machen. Ne?
Genau.
Ist das eigentlich auch eine super Geschichte. Also ich kann natürlich zum Roten Kreuz gehen und sagen, bitte helft's mir, aber hier kann ich einfach selbstständig auch was tun.
Das ist super, dass du das ansprichst, weil diese Selbstermächtigung und diese Würde zurückzugeben, nicht abhängig zu sein, das war natürlich mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen ein Tool finden, wo man auch das Gefühl hat, ich kann selber was machen.
Dass ich einfach nicht so machtlos bin und immer ausschließlich nur auf andere angewiesen bin. Du hast schon angesprochen, oft dauert es einfach eine ganze Weile, bis die Familien wieder zusammengeführt werden können. Ihr ermöglicht aber auch einen Austausch von Nachrichten, einfach von Briefen. Wie geht das genau und wie kommen diese Briefe von A nach B? Das ist ja manchmal richtig weit.
Das stimmt. Also unser Ziel ist es ja, dass Familien erst gar nicht den Kontakt verlieren.
Ja.
Und diese Rotkreuz-Nachrichten, diese Briefe, gibt es eben schon seit dem Krieg. Im Kriegsfall ist die Feldpost gewesen, die dann diese Briefe übermittelt hat, wenn so wie im Zweiten Weltkrieg oder den Krieg, den wir jetzt, den internationalen Konflikt in der Ukraine, den wir sehen, sind die Staaten ja verpflichtet, so, sogenannte Auskunftsbüros einzurichten. Die sind wie Poststellen und dort kann das Rote Kreuz oder die Familien dann anfragen und so wird es dann übermittelt. Mhm. Das passiert zum einen über diplomatische Post im ganz argen Fall, wenn es gar keine andere Möglichkeit geht. Also wir können uns erinnern, Bosnien-Krise war zum Beispiel so, alle Briefe gingen nach Genf und von Genf, weil dort ist der Sitz des internationalen Komitees des Roten Kreuzes und dann werden die an die Delegationen übermittelt. Das dauert sehr lange. Es gibt aber Gott sei Dank die Digitalisierung. Mhm. Das ist Fluch und Segen zugleich in unserem Falle. Im Fall vom Iran jetzt übermitteln wir auch Nachrichten, aber die werden über eine sichere Plattform an die Kollegen im Iran übermittelt und die rufen dann tatsächlich die gesuchten Personen an und übermitteln mündlich,
wow,
deine Tochter such dich, geht's dir eh gut? Und unser erster Fall ist wirklich innerhalb von 12 Stunden konnte der übermittelt werden. Und das Schöne bei diesen Rotkreuz-Nachrichten, egal ob jetzt telefonisch oder per Post, ist, dass sofort eine Rückantwort aufgenommen wird. Das heißt, deine Tochter sucht dich. Ja, sie soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Husten. Und dann hat die Tochter schon hier gewusst, der Mama geht's gut, weil sie beklagt sich immer über Husten. Das geht ganz schnell. Und jetzt im Fall vom Iran, wie der Daniel gesagt hat, wo das Internet und die Kommunikation nach außen ja und nach innen total abgeschottet ist, ermöglichen wir den Personen alle 2 Wochen solche Salamat heißt das, ja, genau, solche Calls zu ermöglichen, damit man einfach weiß, wie es den Personen geht, weil man,
ja, super,
man weiß ja nicht, was im Iran gerade
eben alles los ist. Und die Briefe, das ist ja wirklich, das dauert ja zum Teil wirklich, wirklich lange, bis diese Rotkreuz-Nachrichten von A nach B kommen. Die müssen aber zum Beispiel auch so gewisse Kriterien erfüllen, oder? Also
ja.
Geld kann ich jetzt irgendwie nicht mitschicken.
Nein, ja, aber eine Frage, die wir sehr oft bekommen.
Na Geld, ja, logisch,
Medikamente und Kleidung.
So ein ganzes Paket.
Genau.
Also das geht also alles nicht. Das sind nur persönliche Fotos und so weiter.
Manchmal kann man Fotos mitschicken. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, das sind offene Briefe, die ausschließlich für Familiennachrichten gedacht sind. Also die werden auch, je nachdem wohin das übermittelt wird, zensuriert. Also oft gerade, wenn das im Gefängnis ist, da darf wirklich nur Persönliches drinnen stehen und dann kriegt man manchmal geschwärzte Briefe, wo halt die Personen dachten, das könnte irgendein Codewort sein, das darf man nicht übermitteln. Mhm. Und das, das ist ganz, ganz strikt, es muss ein offener Brief sein und der muss zensuriert werden, wenn der Staat das verlangt.
Mhm. Du hast vorher gesagt, ihr unterstützt ja auch bei der Klärung von Schicksalen eben des Zweiten Weltkriegs. Also da gibt es noch einige, viele, viele Karteikarten. Oder auch aus der Ungarnkrise oder Balkankonflikt aus den 90ern ist es natürlich schon viel schwieriger, hier erfolgreich zu arbeiten, oder? Einfach weil es länger her ist. Sage jetzt mal.
Die Suche wird immer schwieriger, je länger der Kontaktverlust ist.
Ah.
Prinzipiell. Weil in der Erinnerung die Personen sich verändern. Also es gibt so interessante Studien, dass je länger man jemanden vermisst, desto größer wird diese Person. Also von einem 1,50 Mann wird auf einmal ein 1,80 Mann.
Also
das ist total, ja, das ist total spannend. Und das ist für uns total...
Der wird immer schöner und größer und besser.
Richtig, das ist total interessant. Da gibt es ganze Studien dazu, wie sich das Gedächtnis, ein neues Image aufbaut. Also die Suche, je länger sie dauert oder je später
das heißt,
man bei
der
uns...
der schaut auch ganz anders aus als auf diesem Bild dann logischerweise.
Natürlich.
Okay.
Aber interessant ist, dass die Erfolgsquoten, gerade was den Zweiten Weltkrieg betrifft, sehr, sehr hoch sind, weil damals alles so gut dokumentiert worden ist. Und ja, wir haben so Lücken, wo wir gewisse Fälle nicht beantworten konnten, aber es gehen regelmäßig Archive auf, wo dann neue Informationen rauskommen und wir dann Schicksale klären können. Mhm. Also unser Kollege hat gerade, ich glaube vor 2 Wochen einen Fall gehabt, da ging es um den verschollenen Cousin aus dem Zweiten Weltkrieg und da gibt es nur Geschichten, die haben schon gewusst, wo er ungefähr gefangen gewesen war, aber sie haben nicht gewusst, was mit ihm passiert ist, er ist auf jeden Fall nicht zurückgekommen. Und da, die Cousine ist 102 und die wollte einfach noch gern wissen, was mit ihrem Cousin, mit dem sie aufgewachsen ist, passiert ist. Und da haben wir tatsächlich Antwort geben können und auch eine Grablage übermitteln können. Und das war wirklich rund um ihren Geburtstag. Und es war so nett, dieses Feedback, das wir dann gekriegt haben, natürlich von der Urenkelin, dass die Oma sich so bedankt und dass sie so glücklich ist, dass sie mit ihren 102 Jahren jetzt weiß, was mit ihrem geliebten Cousin passiert ist.
Wahnsinn. Ja, unglaublich. Also wenn ich euch so zuhöre, wirklich unglaublich wichtige Arbeit, die ihr da jeden Tag macht. Wirklich ganz, ganz toll, dass man mal so, wie sind wir da eigentlich aufgestellt in Österreich? Also braucht ihr auch mehr Personal oder geht sich das alles gut aus, Daniel?
Also mehr Personal können wir immer brauchen.
Ja.
Grundsätzlich sind wir momentan relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir bieten unsere Beratungen.
Das heißt, jeder, der Hilfe braucht, der kriegt die einfach auch bei euch. Also ihr seid jetzt nicht irgendwie überfordert. Also jeder wird angehört und jeder kriegt die Hilfe, die er benötigt.
Genau, wir müssen jetzt niemanden ausschließen oder auf Wartelisten setzen, sondern die Personen können beraten werden. Wir bieten die Beratungen in 7 Bundesländern derzeit an zur Familienzusammenführung, in allen Bundesländern zur Personensuche, soweit ich mich erinnere. Und
wunderbar.
Also wir sind gut aufgestellt. Ich glaube, momentan ist es aufgrund der Situation, also die Konflikte kommen ja immer später zu uns, die Anfragen, weil gesucht wird zuerst selber und für die Familienzusammenführung braucht man schon einen Status in Österreich. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir schon uns gedacht haben, oh mein Gott, das schaffen wir nicht, weil wir so einen Run hatten, so einen hohen Bedarf. Aber wir haben noch nie jemanden abgewiesen. Also es kann schon sein, wir haben uns selber so maximale Wartefristen gesetzt, wo wir gesagt haben, okay, länger kann eine Person nicht warten, bis sie eine Antwort bekommt. Das heißt, der Erstkontakt in dem Moment, wo die Person mit uns Kontakt aufgenommen hat, das schaffen wir sehr, sehr schnell. Also das hat eindeutig Priorität, weil wir möchten die Leute nicht in der Luft hängen lassen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit mit Freiwilligen, das aufzustocken, sage ich jetzt gerade in der Suche. Also ich erinnere mich, wie die große Flüchtlingswelle gerade durch Österreich, aber in Wien sehr betroffen war. Also da ist das Freiwilligenteam wirklich sehr groß geworden, die einfach gesagt haben, okay, ich nehme diese Suchanträge auf, genauso die Dolmetscherinnen, die wir haben, wo wir dann zurückgreifen können, also freiwillige Dolmetscherinnen. Ja. Wir haben so viele Anrufe, könnt ihr bitte kommen und diese Infos übermitteln. Da sind wir sehr gut aufgestellt und auch in den Bundesländern. Also das ist schon unser Ziel, dass jeder, der Hilfe braucht, auch Hilfe bekommt.
Sehr cool.
Und ich wünsche mir, dass in Zukunft das auch so bleibt.
Und wenn es wirklich die Anfragen zu hoch werden, arbeiten wir auch sehr eng mit den Communities zusammen. Das heißt, wir nutzen dann wirklich die Diaspora-Communities, um auch Infos zu streuen, um zu sagen, okay, das ist jetzt gerade diese gesetzliche Änderung, die betrifft die und die Personen. Und das wird dann einfach auch in den Facebook-Gruppen, in den WhatsApp-Gruppen und so weiter geteilt und erreicht die Betroffenen sehr, sehr schnell.
Das erleichtert dann natürlich auch,
ja,
auch
natürlich.
Den Aufwand und die Arbeit. Ja, abschließend, warum macht ihr das, was ihr macht? Also was ist so eure Motivation genau beim Suchdienst angeheuert zu haben, Daniel?
Meine Motivation, ich bin ja jetzt schon seit rund 20 Jahren im Bereich Asyl, Flucht, Migration und ich habe es eigentlich immer sehr spannend gefunden, mit Menschen zu arbeiten, deren einzige Gemeinsamkeit war, dass sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, ich arbeite mit jungen Menschen, mit alten Menschen, mit sehr sympathischen Menschen, aber auch mit sehr unsympathischen Menschen. Es ist wirklich alles dabei und das hat mich immer sehr interessiert, einfach diese Vielfalt, die ich da habe.
Okay. Claire, wie war das bei dir?
Ich bin von meinen Eltern schon ins Rote Kreuz gestoßen worden als sehr junges Mädchen. Habe damals schon den Suchdienst über die Bosnien-Krise eben kennengelernt und habe mir immer gedacht, oh mein Gott, das ist der tollste Bereich, den das Rote Kreuz weltweit hat. ich würde so gern da mal arbeiten. Mhm. Da war ich 14. Und dann kommt das Leben, wie das Leben kommen soll. Man geht so unterschiedliche Wege. Und dann hat sich auf einmal 2010 die Möglichkeit eröffnet, im Suchdienst tatsächlich auch hauptberuflich mitzuarbeiten. Und diese Chance habe ich wahrgenommen und habe dann auch das Geschenk bekommen, hier arbeiten zu dürfen. Warum ich da so gern arbeite oder dieses Thema mir so wichtig ist, es versteht jeder Mensch. Jeder macht sich Sorgen, wenn man auf Urlaub fährt und die Person, meine Eltern oder meine Schwester sagt nicht, ich bin gut angekommen. Man sieht panische Eltern, die auf dem Christkindlmarkt ihre Kinder verloren haben. Also wenn das schon so im Kleinen ist, wie muss das sein, wenn man so tragische Erlebnisse hat und dann so getrennt wird und so hilflos ist und alleine gelassen wird und eigentlich gar nicht weiß, wie man da damit umgehen soll. Und dass da das Rote Kreuz für diesen nicht sichtbaren Schmerz, diese nicht sichtbare Wunde eine Antwort hat, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und ich finde es einfach so eine sinnstiftende Aufgabe. Und da muss ich dazu sagen, dass das Team, sowohl bei uns jetzt in Wien, aber auch das ganze Suchdienstfamilienzusammenführungsteam und die Freiwilligen in Österreich, ich liebe es, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil wir alle, wie du gesagt hast, wir haben einen Sinn, nämlich Menschen eine Antwort zu geben auf, was ist mit meinen Angehörigen passiert oder wie komme ich mit meiner Familie zusammen. Und das ist wunderschön.
Ja, manchmal ist es sitze ich da und denke mir, schade, dass man die Gäste dann nicht auch noch im Bild sehen kann, weil wenn man euch jetzt anschaut, also ihr lacht jetzt, da sprühen die Augen und die Funken. Also ja, es hat da richtig am Platz, würde ich mal sagen.
Absolut.
Ja.
Also auf alle Fälle. Vielen Dank, dass ihr da wart. Richtig super. Dankeschön.
Danke
dir.
Und für die
alles
Einladung.
Gute, alles Gute. Ja, das war's für den Moment, liebe ZuhörerInnen. Danke, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns natürlich über Anmerkungen und natürlich Feedback. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ihre Isabella Richter.